Ja, also wir haben eigentlich die beiden Bücher Ezra und Nehemia in zwei Reihen hintereinander. Ursprünglich war es wohl auch ein Buch. So, also in den ersten Kanonlisten, die man hat, werden die beiden Bücher eigentlich als eins zusammengerechnet. Und sie haben ja eben auch die gemeinsame Thematik der Rückkehr aus dem babylonischen Exil unter der persischen Herrschaft, was ja beginnt mit dem Jahr 538, wo der persische König Kyros, der das babylonische Reich erobert hat, den Juden ermöglicht, zurückzukehren. Es kommt dann um 516 rum zur Wiedereinweihung des Tempels, also der zweite Tempel wird errichtet. Und das Wirken von Esra und Nehemia fällt dann in das folgende Jahrhundert. Und da gibt es auch einige unterschiedliche Theorien, unter welchem der Könige Artaxerxes genau sie dort gewirkt haben, werden wir noch zu kommen, und ob sie sich überhaupt mal begegnet sind. Also wir haben eigentlich drei Teile. Die ersten Kapitel des Buches Esra erzählen uns noch gar nicht was von Esra. Sozusagen am Anfang können wir noch gar nicht wissen, wer dieser Mann ist, weil sie sich eben befassen mit den Ereignissen direkt nach der Thronbesteigung des Kyros. Dann kommt eben im zweiten Teil des Buches Esra das Wirken Esras, das man wohl eher im religiösen Bereich sehen kann, während Nehemia eben als Statthalter des persischen Königs nach Jerusalem geschickt wird und neben natürlich auch religiösen Reformen auch versucht, die Stadt wieder aufzubauen und politische Maßnahmen ergreift. Das ist also so im Groben der Aufbau dieser beiden Bücher. Sie befinden sich im jüdischen Kanon in den sogenannten Schriften. Das heißt, es ist anders, als Sie es wahrscheinlich aus Ihren Bibelausgaben kennen, wo die Bücher Esra und Nehemia ja nach den beiden Büchern der Chronik kommen, also als Geschichtsbücher eben chronologisch angeordnet sind. Aber in der jüdischen Bibel eben wohl auch, weil sie eben später abgefasst sind, gehören sie zu den Schriften, in denen man eigentlich alles versammelt hat, was spät war, könnte man vielleicht im Groben sagen. Und interessanterweise sind sie auch in den meisten Anordnungen des jüdischen Kanons, kommen sie vor den Büchern der Chronik. Das heißt, der traditionelle jüdische Kanon schließt mit dem zweiten Buch der Chronik, also mit der Exilierung und der Hoffnung auf die Rückkehr aus dem Exil. Da geht es also offensichtlich nicht um eine chronologische Abfolge, sondern darum, mit dieser theologischen Aussage zu enden. Man merkt es auch an der Sprache der Bücher, dass sie eine andere Sprache haben als die älteren Bücher, die vielleicht auch noch einen Teil ihrer Abfassung in der Zeit vor dem Exil haben. Im Buch Esra gibt es auch einige Kapitel, die auf Aramäisch abgefasst sind, gerade die Dokumente, die dort aus der persischen Staatskanzlei zitiert werden. Liturgisch gesehen, also ich denke, also ich glaube, in der christlichen Liturgie kommen sie, glaube ich, nie vor, aber auch in der jüdischen Liturgie verschwinden sie eigentlich, abgesehen von dem Gebet Nehemias, zu dem wir noch kommen werden, das in das Morgengebet integriert worden ist, sind das schon eher Bücher, die zwar zum Kanon gehören, aber eben nicht liturgisch irgendwie prominent sind. Und da erklärt sich sicher auch, dass es relativ wenig Kommentare zu diesen Büchern gibt. Denn die meisten sind natürlich Bücher kommentiert worden, die alle gelesen haben im liturgischen Rahmen, in die Tora, die fünf Rollen, die man an den Feiertagen liest. Und von daher nicht mal Abarbanel, den wir ja bei den Propheten hatten, hat einen Kommentar zu Esra und Nehemia geschrieben. Es gibt einen Kommentar von Malbim Ende des 19. Jahrhunderts, der einen Kommentar zur gesamten hebräischen Bibel geschrieben hat. Auch von Rashi gibt es einen Kommentar, wo aber die heutige Forschung der Meinung ist, dass wahrscheinlich nicht von Rashi, sondern von seinen Enkeln bzw. Schwiegersöhnen fertiggestellt worden ist. Ich stütze mich ja jetzt hauptsächlich einerseits auf einen moderneren Kommentar, deutschsprachig erschienen, von Raphael Breuer, der zu der berühmten Familie des Samson Raphael Hirsch gehört, also einer seiner Enkel war, und damit also in die deutsche Neo-Orthodoxie gehört. Er war Rabbiner in Aschaffenburg, relativ jung verstorben, und er hat es auch nicht geschafft, den Kommentar zu Ezra und Nehemia noch ganz fertig zu machen. Er ist posthum erschienen, und die Einleitung, die man ja normalerweise immer am Schluss schreibt, wenn man ein Buch schreibt, die ist also nicht ganz fertig geworden. Und ansonsten, und das fand ich allerdings besonders gut für unsere Zwecke, gibt es ein relativ neues Buch von Benjamin Lau, von dem hatten wir im Zusammenhang von dem Samuel-Buch einiges gelesen, der vor 3 Jahren ein Buch herausgegeben hat über die Rückkehr nach Zion und dort Texte aus der hebräischen Bibel, die eben in die Zeit der Rückkehr aus dem Exil fallen, behandelt, und darunter natürlich auch Texte aus Ezra und Nehemia. Und gerade bei ihm werden wir auch sehen, wie aktuell das denn sein kann, wie sehr es sich für religiöse Juden oder auch nicht religiöse Juden, die in Israel leben, naheliegt, Parallelen zwischen der Rückkehr aus dem babylonischen Exil und der Errichtung des Staates Israel zu ziehen. Ja, was wir sicher auch im Hinterkopf behalten sollten, werden wir vielleicht auch gleich gerade bei Raphael Breuer schon merken. Wir haben ja einerseits schon Bücher, die Geschichte erzählen wollen, und im Gegensatz zu anderen Büchern der Bibel, also können wir auf jeden Fall sicher davon ausgehen, dass diese Personen existiert haben und dass sie, wir können einen gewissen Zeitraum, wann sie tätig waren, festlegen. Aber natürlich handelt es sich um eine theologisierende Geschichtsschreibung, der es nicht darum geht, nur Fakten darzustellen, sondern eben bestimmte Positionen hervorzuheben, was ja im Altertum durchaus üblich war. Dieser Gedanke, dass man faktische Geschichte schreibt, ist ja eher etwas Modernes. Ja, fangen wir mit dem ersten. Also wir haben hier heute die beiden ersten Kapitel von Ezra, wo eben das Edikt des Kyros zur Rückkehr aus dem Exil zitiert wird und dann der Beginn der Rückkehr. Es werden die Tempelgeräte aufgezählt, die die Rückkehrer mitnehmen, die Spenden, die sie von ihren Nachbarn bekommen haben, und es wird die lange Liste aufgezählt, die sagt, wie viele von jeder Familie zurückkehren. Und auch gerade diese Listen mit vielen Namen ist etwas, was Ezra und Nehemia offensichtlich sehr wichtig war. Ja, und es beginnt also im ersten Vers von Ezra und im ersten Jahr. Und da fällt in meinem jüdischen Ausleger sofort auf, wieso fängt der Satz mit und an? Also wir sind am Anfang von einem Buch. Was macht diese Verbindung hier? Und darauf geht Raphael Breuer ein. Und im ersten Jahr. Die scheinbar überflüssige und störende Partikel w und in diesem Worte lässt den Beginn der Erzählung im Zusammenhang mit den Schlussversen des zweiten Buchs der Chronik und den Anfangsversen des 9. Kapitels des Buches Daniel begreifen. Ja, und hier wird jetzt zunächst 2 Chronik 36 zitiert. Nebukadnezar führte die vom Schwert Verschonten nach Babel, und sie wurden ihm und seinen Söhnen untertan, bis das Reich Persiens zur Herrschaft kam, dass erfüllt werde das Wort Gottes durch Jeremia, bis das Land seine Feierjahre befriedigte, all die Zeit seiner Verödung feierte es, bis 70 Jahre vorüber waren. Im ersten Jahre des Kyros, des Königs von Persien, damit sich erfüllte die Verheißung Gottes durch Jeremia, erweckte Gott den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er einen Aufruf ergehen ließ. Und dann geht es genauso weiter, wie es in Esra ist. Und bei Daniel heißt es, im ersten Jahre des Darius, des Sohnes Achaschwerosch von Medien, welcher zum König eingesetzt wurde über das Reich der Kasdim, also sind die Babylonier, im ersten Jahre seiner Regierung suchte ich, Daniel, Verständnis in den Büchern über die Zahl der Jahre, von denen ergangen war das Wort Gottes an den Propheten Jeremia, das ablaufen sollen 70 Jahre über die Trümmer Jerusalems. Schon im ersten Jahre des Mederkönigs Darius glaubte Daniel, dass die Verheißung Gottes durch Jeremia, wenn für Babel 70 Jahre abgelaufen sind, werde ich euer Gedenken und an euch zur Wahrheit machen, meine gute Verheißung, euch zurückzubringen zu diesem Orte, sich nunmehr erfüllen werde. Denn 70 Jahre waren jetzt abgelaufen, seitdem Jojakim die Oberherrschaft Nebukadnezars hatte anerkennen müssen. Im Todesjahre Belshazzars war er nach der Berechnung des Seder Olam, das ist eine Weltchronik, die bis zum Bar Kochba-Aufstand 135 gilt, 70 Jahre verflossen, seitdem Nebukadnezar zur Herrschaft gekommen war. Da nun die Knechtschaft Jojakims im zweiten Jahre Nebukadnezars begann, waren im ersten Jahr des Darius, des Nachfolgers Belshazzars, 70 Jahre seit dem Beginn dieser Knechtschaft vergangen. Ja, diese Rechnung ist mitnichten historisch. Also Jojakim, der König von Juda, von dem wird berichtet in 2 Könige 24,1, dass er eben nach dem Tod bzw. der Tötung Joschias als König eingesetzt wird und dem König von Babel als Knecht untertan ist. Also es ist schon noch sozusagen, das Königreich Juda besteht noch. Aber der König ist de facto ein Vasallenkönig Nebukadnezars, bis er nach einigen Jahren rebellieren wird und dann die letzte Phase bis zur Zerstörung Jerusalems beginnen wird. Also das kann man schon ungefähr sehen, aber im Buch Daniel ist die Chronologie der Könige, wo sozusagen Nebukadnezar, Belshazzar und da ein Medo-König Darius kommen, das ist so historisch nicht zu halten. Wir wissen von keinem Medo-König Darius, sondern es gibt mehrere Könige mit dem Namen Darius als persische Könige, darunter eben auch der Nachfolger des Kyros. Und der letzte babylonische König war nicht Belshazzar, sondern Nabonid, der von Kyros entthront wurde. Also wir haben es hier nicht in dem Seder Olam mit einer korrekten historischen Darstellung zu tun. Wir haben ja auch noch in diesem Jahr eine Reihe über das Buch Daniel. Da werden wir ein bisschen mehr versuchen, in diese 70 Jahre reinzugehen. Jetzt sollte man das einfach mal so stehen lassen, dass das so berechnet wird und hier einfach auch klar wird, die 70 Jahre sind eine typologische Zahl natürlich. Man muss irgendwie eine einigermaßen überzeugende Rechnung bringen, wie man da hinkommt, aber letztlich kann man das auch ein bisschen rundrechnen sozusagen. Und genau so kann man dann eben schreiben, wie jetzt Raphael Breuer weitermacht. Als aber die Verheißung Jeremias in diesem Jahre sich nicht erfüllte, sah Daniel ein, dass er falsch gerechnet habe. Er hatte übersehen, dass die 7 Jahre, so heißt es bei Jeremia, über die Trümmer Jerusalems ablaufen sollten, dass sie erst nach der Zerstörung Jerusalems, im Jahre der Wegführung Zedekias ins Exil, also im Jahr 586, abzulaufen begannen. Erst nachträglich gewann er Verständnis in den Büchern über die Zahl der Jahre. Darius der Meder starb, sein Nachfolger war Kyros der Perser. Eben das lässt sich historisch so nicht halten. Und im ersten Jahre seiner Regierung waren wohl 70 Jahre nach der Gefangennahme Jojakims, aber erst 52 Jahre seit der Zerstörung des Tempels verflossen. Daher konnte im ersten Jahre des Kyros Israels Erlösung mit dem Aufruf zur Heimkehr und der Grundsteinlegung des Tempels wohl beginnen. Doch erst 18 Jahre später, als im zweiten Jahre des Persers Darius die 70 Jahre seit der Zerstörung des Tempels verflossen waren, mit der Fertigstellung des zweiten Tempels sich vollenden. Was für eine Bewandtnis hatte es aber denn mit diesen 70 Jahren, die erst über die Trümmer Jerusalems ablaufen mussten, bevor Gottes Verheißung sich wirklich mit der Vollendung des zweiten Tempels erfüllen konnte? Nach der Berechnung des Seder Olam waren es 70 Schmittah-Jahre, die Israel im Lande zu feiern unterließ. Zur Sühne dieser Unterlassung musste abgewartet werden, bis das Land seine Feierjahre befriedigte. All die Zeit seiner Verödung feierte es, bis 70 Jahre vorüber waren. Dieses Schmittaja wird ja im Buch Levitikus erwähnt, dass jedes siebte Jahr ein Jahr sein soll, wo man das Land nicht bearbeitet und auch nicht erntet, eigentlich den Besitzanspruch auf das Land aufgibt. Das ist der Sinn der Sache. Und hier steht sozusagen im Hintergrund, dass man sich an diese Vorschrift der Tora offensichtlich nicht gehalten hat und das nicht funktioniert und die Exilserfahrung also nicht einfach nur als ein politisches Ereignis, Eroberung durch ein mächtiges Reich gerechtfertigt wird, sondern hier zu sagen, da liegt ein theologischer Grund vor, eben die Nichteinhaltung der Schmittah-Jahre und wenn die nicht eingehalten wurden, muss das Land jetzt eben ruhen. bis wieder neu angefangen werden kann. Ja, dazu Anmerkungen. Gut, sieht im Moment nicht so aus. Denke
Ja,
dann.
doch, ich wollte
Ja,
eine,
komm.
was ich selber entdeckt habe, ein paar Übersetzungen hier und da wird in der Tat nirgendwo oder sind in meiner, was ich habe, kein und übersetzt, aber man fängt einfach an mit im ersten Jahr.
Das kann bei Übersetzungen natürlich leicht passieren, dass man, denn es ist schon auch im Hebräischen so, dass man einfach oft Sätze mit und anfängt. Und das wird gerade auch im Deutschen, ich weiß nicht, im Holländischen ist das nicht üblich und gilt als schlechter Stil. Und es von daher kann sein, dass man es weggelassen hat. Aber traditionelle jüdische Ausleger sagen sich eben, wenn das Heilige Schrift ist, dann hat jeder Buchstabe eine Bedeutung und da steht nicht zufällig ein und. Und das darf man von daher nicht weglassen. Und sowas macht es natürlich schwierig, wenn man sozusagen Standardübersetzungen hat, die nicht unbedingt auf diese Genauigkeiten eingehen.
Naja gut, ich habe auch Bube Rollenzweig und die schreibt aber ich habe in dem Bibelserver gelesen, dass es auch ein paar Deutsche oder Schweizerische das auch mit und übersetzen. Also es gibt auch
Ja, also
Übersetzungen, die
und
so
kann
sind.
oft die Bedeutung von aber haben. Also und ist
Das
einfach
weiß
im
ich, ja.
Hebräischen das beliebteste Verbindungswort und man muss wirklich oft aus dem Kontext sehen, ob man es eventuell mit aber zum Beispiel übersetzen kann. Aber das ist natürlich die nächste Frage, warum fange ich das Buch mit aber an, wenn man es so übersetzen will?
Genau,
Das wäre dann noch eine Sp also wenn Buber Rosenzweig das so übersetzt haben, hat das sicher seinen Grund gehabt. Wäre interessant zu wissen, warum.
ja. Das können wir vielleicht nicht mehr nachgehen, oder?
Vermutlich nicht. Nein.
Danke.
Ja, Herr Stadtmüller.
Gleich dazu eine Frage. Also in der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 2004, die ich jetzt im Stuttgarter Neuen Testament, da steht auch kein und. Welche Übersetzung, außer natürlich Ihrer eigenen, können Sie denn sozusagen empfehlen als möglichst, sagen wir mal, eng am Text liegend? Können Sie dazu was sagen?
Tendenziell ist die Luther-Übersetzung näher am Text als die Einheitsübersetzung. Das merke ich oft, wenn ich nachgucke. Habe ich jetzt im Fall hier von Ezra nicht gemacht, weil was christliche Übersetzungen angeht. Ich bin nicht sicher. Doch, ich glaube, Ludwig Philippson, Reformrabbiner im 19. Jahrhundert. Ich meine, der hätte auch eine, ich weiß nicht, ob er nur die Prophetenlesung oder eine gesamte Übersetzung der Propheten und Schriften hat. Also das wäre eine Möglichkeit nachzusehen, ob es das gibt. Ja, es gibt Torah-Übersetzungen, die heute von jüdischen Gemeinden in Deutschland genutzt werden, wo ich auch im Moment nicht weiß, welche, aber die beschränken sich, glaube ich, auf die Torah. Und beim Buber Rosenzweig lohnt sich immer reinzusehen und es ist ja wirklich eine Übersetzung, die versucht eben auch wirklich was von dem Hebräischen spüren zu lassen. Andererseits ist es oft ein ja etwas archaisches Deutsch und auch mit Begriffen, die schwer zu verstehen sind. Aber ich denke, zusammen mit einer Standardübersetzung lässt sich das auch benutzen.
Und noch eine Frage, aber der Ausgangstext ist für Sie auch die Biblia Hebraica Studgardiensia oder eine andere?
Also ich habe die zwar auch im Bücherschrank stehen, ich benutze normalerweise die traditionellen Ausgaben der hebräischen Bibel, aber da sind keine wesentlichen Unterschiede im Großen und Ganzen da. Also da würde ich, ja, wenn mir auffallen würde, dass da Unterschiede sind, dann würde ich, glaube ich, mal nachgucken, ob die Biblia Hebraica das anders übersetzt. Aber normalerweise benutze ich das, was wir eben auch liturgisch benutzen, ohne kritischen Apparat. Also hier in dem Fall habe ich jetzt die Übersetzung von Raphael Breuer benutzt. Er hat den Kommentar eben zusammen mit einer eigenen Übersetzung gehabt. Das, also in dem Sinne gäbe es eine deutsche Übersetzung von Ezra und Nehemia, die ziemlich nah am Text dran ist, aber ich weiß nicht, ich habe nicht gesehen, dass das Buch von Breuer online zugänglich ist. Denn zum Beispiel bei den Kommentaren von Samson Raphael Hirsch, die von seinem Großvater, dessen Torah-Kommentare mit der deutschen Übersetzung, die kann man online auch lesen. Das war also auch eine Möglichkeit, an diese deutschen Texte zu kommen.
Ich meine, es gibt ansonsten ja online den Bibelserver, der auch verschiedene Übersetzungen anbietet, wo man einmal Luther einstellen kann, man kann Interlinear, Stuttgarter und so weiter. Da kann man sich dann verschiedene Übersetzungen anzeigen lassen. Aber das gibt es nur online natürlich.
Da ist, glaube ich, auch die Zwingli-Bibel bei, die vermutlich auch ziemlich nah. Die protestantischen Übersetzer sind oft einfach näher an der Originalsprache dran. Frau Fichtbauer.
Kann man mich hören?
Ja, sehr gut.
Aha, ja, ich wollte noch mal auf die Zahlensymbolik eingehen. Also 70 Jahre. Sie sprachen eben, alle 7 Jahre wären nach Levitikus die Verhältnisse wieder zurechtgerückt worden, die alten Besitz- und Eigentumsverhältnisse. Wenn ich mich recht erinnere, war das doch alle Jubeljahre und das waren 50 Jahre. Oder
Das
49.
kommt dazu. Das jedes 7. Jahr ist das Schmittajahr
Ja, das Sabbat,
und
ja.
genau, Sabbatjahr oder Schmittajahr genannt oder und dann kommt nach 7 mal 7 Jahre nach dem 49. Jahr kommt das Juweljahr, das ist das 50. Jahr. Aber hier geht es um jedes 7. Jahr eben. Denn für das 50. Jahr, da geht es nicht darum, nicht den Acker zu bebauen, sondern es ist ein Jahr auch der Freilassung von Sklaven, der Rückgabe von Landbesitz an die ursprünglichen Besitzer, sondern hier geht es wirklich um das jeweils 7-jährige Verzichten auf die Landwirtschaft. Das ist, in dem Sinne ist der Ausdruck Schmittah-Jahre eindeutig. Der kommt nicht in Levitikus, der wird in Deuteronomium, wird er dafür benutzt.
Aha, okay.
Gut. Ja, dann gehen wir über zu Benjamin Lau. Und er beginnt eben das Kapitel, wo er mit Ezra beginnt, mit dem Zitat der Balfour-Erklärung. Die Regierung seiner Majestät betrachtet mit Wohlwollen die Errichtung einer nationalen Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Also die Erklärung der britischen Regierung vom 2. oder 3. November 1917, die ja in gewisser Weise eben als Rechtfertigung auch letztlich für die Errichtung des Staates Israel gesehen wird. Die Balfour-Erklärung wurde übernommen in den Mandatsauftrag, den Großbritannien vom Völkerbund bekam und hat damit auch einen gewissen völkerrechtlichen Status erreicht. Ja, hier wird es sozusagen in Parallele zu der Erklärung des Kyros, die den Juden ermöglicht, aus dem Exil zurückzukehren, gesehen. Ja, und dazu schreibt Benjamin Lau, eine neue Epoche in der Geschichte Israels. Die Könige Persiens steigen auf die Bühne der Geschichte. Und mit dem Eröffnungsakkord verlautet die Erklärung, die die Juden einlädt, in ihr Land zurückzukehren und den Tempel aufzubauen. In der Erklärung wird die Rückkehr nach Zion als ein Erwachen beschrieben. Der Geist des Königs von Persien erwacht und er lässt eine Stimme durch sein ganzes Königreich gehen und der Geist der Häupter des Volkes erwacht, hinaufzuziehen und zu erbauen. Rabbi Yehuda Halevi verglich dies mit dem Erwachen nach einem tiefen Schlaf, dem Hohen Lied. Ich schlafe und mein Herz ist wach. Das Exil wird als Schlaf bezeichnet und das wache Herz als das Fortbestehen der Prophetie unter ihnen. Die Stimme meines Freundes klopft, der Ruf Gottes zurückzukehren. Da steht eben der Gedanke hinter, dass das Hohe Lied wird in der jüdischen Tradition als Text über die Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel gesehen. Und dann können eben manche Verse auch so gedeutet werden, dass Gott Israel wieder erweckt, um aus dem Exil zurückzukehren. Wenn wir das Exil mit einem dunklen Schlaf vergleichen, aus dem das Volk erwacht und beginnt nach Jerusalem zu gehen, dann kann man in der Erklärung des Kyros einen im Voraus gestellten Wecker sehen, der die Rückkehrer nach Zion aus ihrem tiefen Schlaf weckt. Zu der hebräischen Erklärung, die wir gelesen haben, gibt es eine aramäische Parallele in Esra 8, wo beschrieben wird, wie zur Zeit des Darius, des Nachnachfolgers des Kyros, Befehl gegeben wird, das königliche Archiv in der Stadt Achmeta zu durchsuchen und dort eine Rolle gefunden wurde, in der sich die Niederschrift des Befehls des Kyros fand. Zwischen den Erklärungen der hebräischen und der aramäischen bestehen Unterschiede. Die Erklärung in Kapitel 1 ist eine in gehobenem Hebräisch geschriebene Erklärung mit einem Aufruf zum Hinaufziehen bzw. zur Einwanderung in das Land. Hier ist auch nochmal wichtig, denn auch Benjamin Lau wird dauernd von der ersten Einwanderungswelle sprechen. Das hebräische Wort Aliyah bedeutet eben wörtlich hinaufziehen, wird aber im modernen Hebräisch für die Einwanderungswellen seit Ende des 19. Jahrhunderts benutzt und überhaupt als Ausdruck für die Einwanderung in das Land Israel. Und wenn das jetzt als Überschrift für die Rückkehr aus dem babylonischen Exil genommen wird, ist das natürlich auch gleich eine aktualisierende Beschreibung dieser Rückkehr aus Babylon. Ja, ich fange jetzt noch mal an. Die Erklärung in Kapitel 1 ist eine in gehobenem Hebräisch geschriebene Erklärung mit einem Aufruf zum Hinaufziehen, zur Einwanderung in das Land und zur Finanzierung des Hinaufziehens mit öffentlichen Geldern. Während die Erklärung in Kapitel 6 ein trockener aramäischer Text ist, der detaillierte Ausmaße des Tempels enthält, ohne einen Aufruf zum Hinaufziehen in das Land und mit dem Versprechen, die Ausgaben des Tempels mit Geldern aus dem Staatsschatz zu finanzieren. Es gibt mehrere Wege, das Verhältnis zwischen den beiden Erklärungen zu verstehen. Man kann vorschlagen, dass die hebräische Erklärung eine Art bearbeitete Übersetzung der aramäischen Fassung ist und vielleicht kann man aufgrund der Formulierung des Verses und er ließ eine Stimme durch sein ganzes Königreich gehen und auch schriftlich zu sagen, erklären, dass jede Erklärung eine andere Aufgabe hatte. Die hebräische Erklärung war eine öffentliche, die für die Massen bestimmt war, gemäß der Formulierung und er ließ eine Stimme gehen, während die aramäische Erklärung ein für das Archiv des Königs bestimmtes Dokument ist, gemäß der Formulierung und auch schriftlich. Neben diesen beiden Erklärungen gibt es eine dritte Version in Form eines Tonzylinders, der in Babel im heutigen Irak 1879 von dem Archäologen Hormuth Rassam gefunden wurde und der heute im British Museum ausgestellt ist. Der Zylinder wurde in den Grundfesten des Palastes begraben gefunden, wo er vermutlich anlässlich der Restaurierung der Mauer Babels niedergelegt wurde. Der erste Teil beschreibt die schlechten Tage der Herrschaft Nabonids. Und es wird in ihm beschrieben, wie der Gott Marduk einen Retter für seine Stadt in allen Ländern suchte, Kyros erwählte, ein geradliniger Herrscher nach seinem Herzen, um seine Hand zu ergreifen und ihn zum König von Babel ausrief. Der zweite Teil des Textes spricht in der Stimme des Kyros und beschreibt die Rückgabe der Götterbilder, die Restaurierung der Tempel und die Erbauung der Stadtmauern. Aus der Erzählung dieses Geschehens, das auf dem Zylinder beschrieben wird, lässt sich etwas Wichtiges lernen. Kyros, der König von Persien, der König von Babel wurde, ist ein König, der seinen Aufstieg zur Größe, seiner Eigenschaft als religiöser Reformator, als Wiederhersteller der Tempel verdankte. Sein Einzug in Babel ist der Einzug eines Mannes, der versprochen hat, das Althergebrachte wiederherzustellen und den Priestern ihre Stellung wiederzugeben. Der Text, der eine Art erste Erklärung von Religionsfreiheit in der Geschichte ist, ist nicht nur ein aus Schlamm gemachtes archäologisches Zeugnis für die Worte, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus in Jerusalem, das in Juda ist, zu bauen, sondern unterrichtet auch darüber, dass die Erklärung des Kyros an die in Babylon exilierten Juden nicht ausschließlich und einzig den aus Jerusalem Exilierten galt, sondern Teil einer grundsätzlichen Religionspolitik des persischen Königs war. Ja, soweit die Erklärung des Kyros. Dazu Anmerkungen? Herr Stadtmüller.
Ja, ich habe mich gefragt, ob der Kyros tatsächlich so uneigennützig war und im Sinne von Religionsfreiheit gehandelt hat oder ob es vielleicht nicht auch ökonomische Interessen gegeben hat. Denn immerhin, wir sind ja nicht so in Deutschland mit dem Thema Migration begeistert. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht für seine Machtsicherung, er vielleicht auch Gefahren gesehen. Ich weiß aber, ich kenne mich da nicht aus, aber möglicherweise war ja so eine Partei, ja, es ist ja da später im Text die Rede von ungefähr über 40.000 Personen. Vielleicht hat er auch andere Motive gehabt und wollte die ganz gerne loswerden und hat es dann sozusagen verkleistert mit ehrenwerten Motiven. Ich weiß aber nicht, ob es dazu auch wissenschaftliche Überlegungen gibt.
Doch, in dem Text von Benjamin Lau, den ich hier ausgelassen habe, setzt er sich genau mit der Frage auseinander. Und das wird eigentlich schon in dem längeren Text des Zylinders, den man gefunden hat, deutlich. Denn da sieht man ja auch sozusagen, wie erobere ich Babel? Ich kann es natürlich mit der Armee erobern und in Schutt und Asche legen. Aber Kyros fand es offensichtlich effektiver, die Stadtoberen auf seine Seite zu ziehen und den verärgerten Priestern, die von der Religionsreform von Nabonid, der offensichtlich alle Götterbilder aus allen Tempeln zusammengeholt hatte und die von ihren angestammten Orten weggenommen hatte, dass Kyros sich da einfach die Unzufriedenheit des alten religiösen Establishments zunutze gemacht hat, um ziemlich friedlich und ohne großen Widerstand in Babel einziehen zu können. Das wohl, ja, das einfach vorgezogen hat oder die Möglichkeit gesehen hat, auf die Weise ohne Blutvergießen die Stadt einzunehmen. Also von daher sind da sicher Interessen da. Und andererseits würde ich schon auch sagen, wenn er sich hier so darstellt als jemanden, ja, der die Götter wieder zufriedenstellt, der alle in ihre Länder zurückkehren lässt, das als etwas Positives zu sehen, sagt ja auch was aus. Also es ist sicher nicht der moderne Begriff unserer Religionsfreiheit, aber er will offensichtlich auf eine andere Art herrschen, als es seine Vorgänger und die Vorgängerreiche getan haben. Und wenn es auch mit der Überlegung ist, dass er dann vielleicht effektiver herrschen kann und weniger Aufstände niederschlagen muss, das mag durchaus mitspielen, aber wenn es diesen positive Auswirkungen hat, würde ich sagen, kann man damit leben. Frau Fricke.
Ja, man hat diesem Kyros-Zylinder auch die erste Menschenrechtserklärung der Welt genannt. Die Uni Mainz hat das getan. Und weil er eben das erste Mal eine Glaubensfreiheit an andere, dass sie ihren Tempel wieder aufbauen, wurden ihren Wohnsitz sozusagen wieder bestimmen wurden, erklärt. Ich denke, es war auch nicht ganz uneigennützig, denn indem er Vasallen hatte, wie wir schon gesagt hatten, war es ja ein guter Pufferstaat auch zwischen Ägypten, das immer noch aggressiv mit dem Persischen Reich gekämpft hat in dieser Zeit. Und dann hat er eigentlich seine Macht, denke ich, auch ein Stück weit so gesichert. Das war ein guter Schachzug, glaube ich, für ihn auch, aber es kann ja auch göttliche Eingebung gewesen sein. Warum sollte es ihm nicht nutzen, dass es funktioniert, sag ich mal, dass die Israeliten zurückkehren konnten? Das finde ich eigentlich total spannend, das Ganze. Nicht sehr schön. Ja, wollte ich nur sagen. Also für mich
Ja,
nicht
dieser Puffer
logisch.
nach Ägypten ist vielleicht wirklich interessant, denn der Sohn von Kyros, Kambyses, hat ja dann Ägypten erobert.
Genau, das gab
Und
immer
relativ
Scharmützel.
kurze Zeit bleibt dann Ägypten auch unter persischer Herrschaft. Also das mag da in dem Sinne durchaus mitgespielt haben. Und ja,
Ja.
eben der jüdischen Geschichtsschreibung ist es wichtig, natürlich da ein göttliches Wirken zu sehen. Aber das ist ja auch das, was macht man mit Geschichte, in der Gott nicht so, wie es beim Exodus war, mit Feuersäule eingreift, wo man es nicht nachweisen kann. Aber
Ja.
eben doch der Meinung ist, dass irgendwo die göttliche Hand da ist. Es gibt ja bei dem zweiten Jesaja gibt es ja sogar einzelne Verse, die Kyros als den Messias, den Gesalbten des Herrn bezeichnen. Und das geht natürlich auch in diese Richtung. Anita, du bist noch stumm geschaltet.
In christlichen Kontexten ist das ja nicht anders. Also die Frage, ob Konstantin eine göttliche Erscheinung hatte oder ob es die Einsicht darin war, das ist der bessere Weg zur Macht, das ist Interpretation. Also das, ich glaube, dass sich das immer ergibt. So. Aber es ist natürlich schon spannend, dass es insgesamt, finde ich, einfach diese drei Varianten gibt, es zu verstehen. Wie das gelesen werden kann und dass es eigentlich so hier historisch einfach nebeneinander stehen gelassen wird und wir keine es nicht eindeutig wissen. Und dabei gleichzeitig ja auch die Frage eine Rolle spielt, wie gehen diejenigen, die in Anführungszeichen freigelassen werden, denen diese Religionsfreiheit gewährt wird, wie sehen die das und wie geben die das andererseits, wie rezipieren sie es und wie geben sie es weiter? Das ist ja auch nochmal spannend, sich das anzugucken und in dem Kontext auch nochmal die Balfour-Erklärung. Also wie wird das weiter rezipiert und weitergegeben, welches Narrativ? Das finde ich schon spannend.
Ja, wobei die Balfour-Erklärung ja auch von einer Regierung ausgesprochen wurde, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Herrschaft über Palästina hatte, also gerade angefangen hatte, Palästina zu erobern im Oktober 1917, wo man sich auch fragen könnte, ob sie da nicht etwas verkaufen, was ihnen gar nicht gehört, was durchaus auch gelegentlich mal vorgeworfen wird. Auf jeden Fall denke ich im historischen Zusammenhang, wählt Kyros schon eine entgegengesetzte Politik zu den früheren Eroberern. Wir haben es ja schon bei den Assyrern, die die eroberten Völker deportieren, dann eben die Babylonier und wo eben immer der Gedanke dahinter steht, wenn wir die Leute deportieren, sie ihre Wurzeln verlieren, werden sie weniger Schwierigkeiten machen. Und Kyros scheint es offensichtlich genau andersrum zu sehen und das kann man schon als ja, einen anderen Herrschaftsstil einfach bezeichnen, denke ich. Frau Heretsch.
Ich brauche bitte eine Übersetzungshilfe. Wer waren die aus Jerusalem Exilierten?
Ja, das waren die, die mit der Eroberung Nebukadnezars von Jerusalem nach Babylon gebracht wird. Die, das waren die behalten, die assimilieren sich nicht in Babylon, sondern behalten ihre Identität als Exilierte bei, denn sonst hätte auch niemand mehr zurückkehren wollen, wenn sie schon vergessen hätten, dass sie im Exil leben. Das ist ja auch eine Frage, Leute, die ins Exil, in die Flucht gehen, bewahren sie ihre Identität, behalten sie eine Hoffnung, wieder zurückkehren zu können oder sagen Sie, okay, wir sind jetzt woanders und fangen hier ein neues Leben an. Und da ist sicher auch noch mal eben der Text von Jeremia, den Breuer vorhin zitiert hatte, dass von Anfang an es eben auch Verheißungen gab, an denen man sich wohl festgehalten hat. Diese Exilierung ist nicht das letzte Wort. Es wird noch was kommen und von daher vielleicht auch die Kraft gefunden hat, die Identität beizubehalten. Das ist ja mit den 10 Stämmen, die von den Assyrern gut 100 Jahre vorher exiliert wurden, ist das ja nicht geschehen. Die sind, von denen hören wir eigentlich nachher nichts mehr. Die haben sich offensichtlich assimiliert und heute gibt es Gruppen, die sich als Nachfahren dieser Stämme sehen, aber das ist natürlich absolut unmöglich nachzuvollziehen. Der nächste Abschnitt, da geht es um das Wunder der Rückkehr und auch die Rückkehr. Und Benjamin Laut schreibt wirklich Rückkehr und nicht Rückgabe der Tempelgeräte, obwohl die Geräte selber natürlich nicht gehen können, aber es hat er vermutlich absichtlich gemacht. Man hätte es hebräisch auch anders ausdrücken können. Das Buch Esra beginnt mit einer retrospektiven Darstellung der Erklärung des Kyros hinsichtlich der Restaurierung des Tempels und zieht eine direkte Verbindung zwischen der Prophetie Jeremias und der Erklärung des Kyros. Das Erwachen des Geistes des Kyros ist nicht eine rein politische Angelegenheit, sondern eine Offenbarung durch den Gott, der in der Geschichte wirkt. Der Ausdruck, den der Verfasser des Buches Esra wählt, um die Erklärung des Kyros mit den Tagen zu verbinden, die als die vom Propheten Jeremia verheißene Vollendung der 70 Jahre der Verbannung gezählt werden, schafft das Bewusstsein eines Wunders, das sich nicht leugnen lässt. Sofort danach wird von dem Erwachen berichtet, das sich in den Wohnorten der Juden angesichts der Nachricht von der Erklärung des Kyros ereignete. Und es standen auf die Häupter der Vaterhäuser Judas und Benjamins und die Priester und die Leviten, allen erweckte Gott ihren Geist hinaufzuziehen, das Haus des Ewigen, das in Jerusalem ist, zu erbauen. Und ihre ganze Umgebung stärkte ihre Hände mit Silbergeräten, mit Gold, mit Besitz und mit Vieh und mit Köstlichkeiten, ungerechnet alles, was freiwillig gespendet wurde. In der ersten Beschreibung kann man einen literarischen Faden sehen, der den Auszug aus Ägypten mit dem Auszug aus Babylonien verwebt. Wie beim Auszug aus Ägypten jede Frau von ihrer Nachbarin und der Mitbewohnerin ihres Hauses Silbergeräte und Goldgeräte erbat, so wird beim Auszug aus Babylonien der Auszug von der Übergabe silberner und goldener Gefäße, die ihre Umgebung den Rückkehrern gibt, begleitet. Nach dieser Beschreibung ist die Rückkehr nach Zion parallel zu der Rückkehr der Kinder Israels im ägyptischen Exil. Und sie ist Teil der Verwirklichung der Verheißung des Propheten Jeremia. Daher siehe, Tage werden kommen, Spruch des Ewigen, und man wird nicht mehr sagen, es lebe der Ewige, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeholt hat, sondern es lebe der Ewige, der die Kinder Israels aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen hatte, heraufgeholt hat und sie auf das Land, das er ihren Vätern gegeben hatte, zurückgeführt hat. Das Gefühl der Verwirklichung der Erlösungsverheißung Jeremias erzeugt eine enorme Erregung auf die Tage hin, die uns erwarten. Und der König Kyros holte die Geräte des Hauses des Ewigen heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem herausgeholt und in das Haus seines Gottes gegeben hatte. Und Kyros, der König von Persien, holte sie heraus durch den Schatzmeister Mithridat und zählte sie für Sheshbazar, den Fürsten Judas. Der König übergab den Rückkehrern durch einen Beamten mit dem persischen Namen Mithridat, den Schatzmeister, das heißt den Verantwortlichen für die Staatskasse, die Geräte des Tempels, die Nebukadnezar geraubt hatte, und händigte sie Sheshbazar, dem Fürsten Judas, aus. Nach der Aufzählung der Geräte erzählt die Schrift, dass Sheshbazar alles hinaufbrachte mit dem Hinaufziehen der Exilsgemeinde von Babylon nach Jerusalem. Kyros übergibt die übrig gebliebenen Schätze des Tempels dem Schatzmeister und Sheshbazar, der von der Regierung über das Land Juda ernannt worden ist, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß an seinen Bestimmungsort kommt. Diese beiden Persönlichkeiten haben keine Führungsposition hinsichtlich der Juden inne, sondern sind hohe Regierungsbeamte im persischen Herrschaftssystem. Ihre Aufgabe ist es, loyale und verantwortungsbewusste Beamte zu sein, bis sich die lokale Führung herausbilden und die Verantwortung für ihren Tempel und ihre heiligen Geräte übernehmen wird. Auch die Rückkehr der Geräte wurde von Jeremia in seiner Vision vorausgesehen. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen, der Gott Israels, über die Geräte, die im Haus des Ewigen und im Haus des Königs von Juda und Jerusalem verblieben sind. Sie werden nach Babylonien gebracht werden und dort sein bis zu dem Tag, an dem ich über sie befehlen werde, Spruch des Ewigen, und ich werde sie hinaufbringen und sie an diesen Ort zurückbringen. Der Raub der heiligen Geräte aus dem Tempel brachte schon immer den Schlussakkord des Krieges zum Ausdruck, das Siegesbild. Der babylonische König nahm die Geräte in die Tempel Babylons, damit sie für den Kult in Babylon benutzt werden können. Und dieses Nehmen symbolisiert den Sieg Babylons über Juda. So wie Titus auf seinem Triumphbogen das Relief der Menorah formt, so stellt Nebukadnezar die Geräte in seinen Tempel und nimmt damit sozusagen nicht nur die Einwohner Judas, sondern auch ihren Gott gefangen. Prahlerei mit dem Raub der Tempelgeräte erscheint auch auf der Stele Meschas, auf der der moabitische König erzählt, wie er die Geräte des Ewigen genommen und vor seinen Gott Chemosh gebracht hat. Wenn wir die Beschreibung der Rückkehr der Geräte lesen, entsteht in uns eine Erregung. Siehe, alle Hoffnungen und Verheißungen Jeremias haben sich erfüllt. Nicht nur das Volk wird aus Babylon zurückkehren, sondern auch die Geräte. Aber dieses bewegende Bild der Botschaft von der Erlösung und der Rückkehr der Tempelgeräte nach Jerusalem hat auch einen traurigen Klang, wenn man in die Zeilen der Liste der Geräte, die von den Rückkehrern der Exilgemeinde zurückgebracht werden, hineinschaut, entdeckt man, dass das Wesentliche in der Aufzählung fehlt. Nicht die Menorah und nicht die Lade, nicht das Becken Salomos und nicht der goldene Altar. Agartelim. Wir wissen nicht genau, was Agartelim sind. Es zeigt sich, dass es sich um ein Wort handelt, das von dem griechischen Wort Kartolos abgeleitet ist, das ein Gefäß bezeichnet. Rabbi Shmuel bar Nachman und Resh Lakish legten im Jerusalemer Talmud das griechische Wort nach seinem hebräischen Klang aus und sahen im Agartal ein Gefäß für das Sammeln, Agira, des Opferblutes. Für unsere Zwecke ist wichtig, dass die bekannten Geräte nicht zurückkehren und die, die zurückkehren, sind nicht bekannt. Ja, soweit hier der Text über die Rückkehr und die Geräte, die zurückkehren. Dazu Anmerkungen?
Ja.
Frau Fichtbauer.
Ja, ich wundere mich ein bisschen, dass die Rückkehr als solche, das heißt die Wanderung, und die zog sich ja nun wirklich über viele, viele Kilometer hin, viel mehr als von Ägypten damals nach Judäa, nach Jerusalem, viel, viel mehr. Das ist viel weiter. Also wenn ich mir die Karte anschaue, ich habe die mir gerade noch mal vorgelegt. Also wenn ich da Babylon sehe, also westlich des Euphrat, wir könnten die am Euphrat entlang nach Norden, Mari, also nicht gerade mal durch die arabische Wüste, das wäre zu gefährlich, aber dann nach Westen, abdriftend. Also ja, aber das sieht man, es ist Heilsgeschichte. Ja, wie lange sind die unterwegs gewesen? Erstens. Zweitens, die Nachbarn geben denen ganz viel mit an Gold, an ich weiß nicht was. Eigentlich hätten die ja vielleicht anderes gebraucht. Ja gut, auch Schafe, die sie natürlich mitnehmen und so weiter, damit sie Milch haben unterwegs. An wenn ich mir das jetzt so ganz konkret vorstelle. So, aber offensichtlich sind die nicht fürchterlich ausgebeutet worden in dieser fürchterlichen babylonischen Gefangenschaft, sonst hätten die gar nicht so viel mitgeben können. Also diejenigen, die dort blieben, denjenigen, die das Land verlassen, also wieder in das gelobte Land zurückkehren. Also die haben ja eine Menge mitzugeben. Also nicht nur den geraubten Tempelschatz, von dem, wie Sie eben gesagt haben, das Allerwichtigste fehlte, aber privat jede Menge an Silber und Gold. Das ist also erstaunlich. Und dann, wir wissen ja, es kehren nicht alle zurück. Wir wissen auch von vorher, es sind ja nicht alle deportiert worden, sondern es war eine gewisse Oberschicht oder Mittelschicht, die Unterschied, ich nenne es jetzt mal einfach so, ja nicht. Es bleiben ja welche zurück, weil ja hinterher das Buch Esther, das wir besprochen haben, davon berichtet, wie der, wie heißt er nochmal, der Artaxerxes II., wie der ja gehandelt hat. Und das ist dann, das sind dann, ja, das sind jetzt wieder gut 100 Jahre später, das heißt, da sind welche zurückgeblieben. Ja, das sind diejenigen, die denen, die wegziehen, ja auch was mitgeben. Aber offensichtlich kann es ihnen in dieser babylonischen Gefangenschaft nicht so schlecht gegangen sein. Also was die Religion angeht, eine gewisse Toleranz oder Gleichgültigkeit oder auch Kalkül, wie wir eben gesagt haben, und aber auch, was die materielle Seite angeht, nicht so schlecht gegangen sein. Und sie kommen dann zurück natürlich in ein Land, das verödet ist, da sind hier nur noch wenige ihrer Landsleute da, die haben das Land nicht bestellen können. Also ich stelle mir das jetzt wieder, versuche das ein bisschen mir konkret vorzustellen. So, diese babylonische Gefangenschaft ist also eigentlich ja nur zu also in Anführungszeichen nur zu verstehen als das durfte nicht sein, nicht weil wir deportiert wurden als Deportation, sondern weil wir Jerusalem verlassen haben.
Weil wir Jerusalem verlassen haben. Ja, das ist eigentlich, ne? Also nicht so, nicht in eine fürchterlich schreckliche materielle Situation kamen wir rein. Wir kamen nicht in ein System der totalen Intoleranz hinein, wie auch immer. Aber das ist eigentlich das, was sich auch in christlichen Vorstellungen festgesetzt hat. Also hatte ich zumindest vorher.
Das ist gerade der Punkt, wo ich dran dachte, dass das offensichtlich eine christliche Konzeption ist, dass es in Babylon ganz furchtbar war und dass sie ja auch den Ausdruck babylonische Gefangenschaft benutzen, der ja im Deutschen wirklich auch üblich ist. Im Hebräischen wird das nie von der Gefangenenschaft gesprochen, es wird von der Exilierung gesprochen. Und das Problem ist wirklich nicht, dass die Leute gefangen gehalten werden, dass sie als Sklaven behandelt werden, dass sie arm dran sind, sondern es geht darum, dass sie ihre Heimat verlassen müssen und an fremdem Ort angesiedelt werden. Aber sie leben dort auch als Volksgruppe zusammen. Also offensichtlich lebten die Juden in eigenen Dörfern oder auch Städten. Das muss nicht heißen, dass es nicht auch andere Leute da gegeben hat, aber sie lebten zumindest als Einheiten zusammen. Und auch Jeremia schreibt ja, es kommt im Buch Jeremia vor, noch als schon die erste Gruppe exiliert worden ist, 11 Jahre bevor der Tempel zerstört wird, da schickt er denen ja auch einen Brief und sagt, baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, denn das Exil wird noch lange dauern. Und offensichtlich ist das auch möglich. Also es geht wirklich nicht darum, im babylonischen Exil, dass es den Leuten materiell schlecht geht. Das Problem ist, sein Land verloren zu haben. Das Problem ist, dass eben nach der antiken Vorstellung der Gott Judas als besiegt gilt, weil die Babylonier mit ihren Göttern Jerusalem eingenommen haben. Man könnte fast sagen, es ist ja ein theologisches Problem und ein Problem der Verbundenheit mit seinem Land. Ansonsten, wenn es nur materielle Dinge geht, hätte man gut da weitermachen können. Ich denke allerdings schon, die Gefäße, die silbernen und goldenen Gefäße, die den Rückwanderern gegeben werden, die werden ihnen nicht von anderen Juden gegeben, sondern von nichtjüdischen Nachbarn. So nach, zumindest ist das auch die herrschende Auslegung, auch gerade im Vergleich zum Auszug aus Ägypten, wo es ja auch die Ägypter bzw. die Ägypterinnen sind, die Geschenke geben. Das soll, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt sein, dass man sie in Freundschaft ziehen lässt. Aber eben das sagt nichts darüber, dass nicht auch die zurückgebliebenen Juden gute finanzielle Möglichkeiten hatten. Und natürlich bleibt das von dem Moment an das Problem oder vielleicht auch kein Problem, dass ein großer Teil der Exilierten im Exil bleibt. Deswegen werden wir ja auch in ein paar Kapiteln lesen, dass Ezra nochmal eben einige Jahrzehnte später mit einer weiteren Rückkehrergruppe kommt. Die hätte es ja nicht geben können, wenn alle sofort zurückgekehrt wären. Und eben, wir haben im Buch Esther, das völlig selbstverständlich Juden in der persischen Hauptstadt Susa leben. Also, das ist schon ganz klar, dass nicht alle das machen wollen und wohl auch aus durchaus sehr pragmatischen Gründen, weil man in Babylon dann doch materiell eben besser lebt als in dem verwüsteten, nicht schlecht bewirtschafteten Land, das man verlassen hat. Also von daher ist da eine Menge ja auch an Sprengsatz drin und auch das Buch Esther wird ja, da hatten wir ja auch gesehen, im Gegensatz eben hier jetzt zu dem Text bei Ezra, interessiert sich aber überhaupt nicht für den Tempel, erwähnt niemals das Land Juda. Also auch da sieht man, dass es offensichtlich Leute gab, die diese Sehnsucht zurückzukehren gar nicht so sehr hatten. Ja, und natürlich die Rückkehr, wie Sie sagten, die sind natürlich nicht durch die arabische Wüste gezogen, sondern den Flüssen entlang, dann über Damaskus. Und das ist ein Weg, für den sie sicher Wochen, wenn nicht Monate gebraucht haben. Aber da sieht man auch, das ist nicht wichtig. Man könnte fast sagen, wie man auch sogar aus Ägypten gesagt wird, wie auf Adlersflügen bringt Gott sie. Und sozusagen die ganze Schwierigkeit des Weges kommt da nicht zum Ausdruck. Ezra bei seinem Zug, erzählt ein bisschen was über die Reise und die Gefahren der Reise. Das werden wir noch sehen. Aber hier ist es einfach sozusagen die Euphorie, dass man wieder zurück kann, was wichtig ist. Frau Fricke.
Ich frage mich, was ist mit der Bundeslade als Heiligstes des Tempels geschehen? Ist das mitgekommen nach Babylon? Weiß man da was
In
drüber?
der Liste der Tempelgeräte, die im zweiten Buch der Könige genannt werden, die nach Babylon entführt werden, erscheint die Bundeslade nicht.
Nicht.
Und das hat natürlich immer schon die Exegeten aufhorchen lassen, was ist mit der Bundeslade passiert. Es gibt eine Legende, ich glaube, die wird nun mal in einem der Makkabäerbücher angedeutet, dass Jeremia sie aus dem Tempel geholt und verborgen hat, bevor der Tempel, dass sie noch heute irgendwo im Lande vergraben ist. Und, aber auf jeden Fall, es gab keine Bundeslade mehr. Und das war ja auch etwas, was man nicht nach. Also das heißt, die Bundeslade theoretisch hätte man nachbauen können, aber sie enthielt ja die
Die Gebote.
Bundestafeln, die Mose am Sinai bekommen hat. Und die waren
Ja.
mit dem Finger Gottes geschrieben, die konnte man natürlich nicht nachmachen. Und das wird im Talmud oft betont, dass das Allerheiligste des zweiten Tempels leer war, weil eben
Ah
der
ja.
wichtigste Bestandteil verloren gegangen
Ja,
war.
nee, das hätte mich jetzt nur
Das,
interessiert, ne?
ja, das
Das
ist
ist
schon
vorher schon
auffällig.
sozusagen verloren gegangen.
Aber das ist eben im Unterschied, während eben andere Tempelgeräte ja erwähnt wird, dass Nebukadnezar sie nach Babylon gebracht hat,
Ja.
und die dann jetzt hier fehlen, dass die Bundeslade nicht mal erwähnt wird bei den geraubten Geräten. Das,
Okay.
und die christliche äthiopische Tradition hat ja die Tradition, dass
Dass
die
dies
Bundeslade
haben.
sich in Äthiopien befindet. Das geht darauf zurück, dass ja das äthiopische Kaiserhaus sich auf den Besuch der Königin von Saba bei Salomon beruft, der in dieser Auslegung nicht ganz platonisch war, sondern ein Kind hervorgebracht hat. Und dann heißt es eben, dass dieses Kind Menelik, glaube ich, seinen Vater Salomo in Jerusalem besucht hat und die wahre Bundeslade mitgenommen hat. Und im salomonischen Tempel also nur eine Kopie stand, also halb so schlimm, dass die verloren gegangen ist sozusagen. Und es gibt also bis heute eine Kirche in Äthiopien, wo die angeblich verwahrt wird, aber man darf sie nicht anschauen. Also von daher ist es nicht nachzuprüfen.
Okay.
Frau Heretsch.
Achso, ich wollte eins noch fragen.
Ja.
Und es waren, Entschuldigung, und es waren ja, glaube ich, nur die Elite, die nach Babylon entführt worden ist.
Ja.
Die Bauern sind schon in Judäa geblieben, habe ich gelesen. Also das Land wurde schon bestellt. Sie sind nicht
Ja,
in
das
ein
steht so
ganz
auch im Buch der
verwüstetes Land
Könige.
zurückgekommen, ne,
Und die
sondern
traditionelle
nur die
Auslegung war
Elite.
eben trotzdem, die meisten sind exiliert worden, sozusagen, weil
Ja.
ja nachher die Rückkehrer aus dem Exil, werden wir ja noch sehen im Verlauf der beiden Bücher, sind de facto die herrschende Schicht geworden. Die haben sich als die legitimen Erben Judäas gesehen.
Genau, ja.
Aber die Forschung ist sich heute eigentlich einig, dass die größte Zahl ja im Land geblieben ist.
Denke
Und
ich auch,
ja, es
ja.
wird ja auch berichtet, es wird ja auch Gedalia wird als Statthalter eingesetzt, der allerdings ziemlich bald von anderen Juden als Kollaborateur ermordet wird. Und dann ist wohl noch mal ein Teil nach Ägypten geflohen. Also es sind noch mal andere weggegangen. Wir wissen ja auch von einem jüdischen Tempel in Elefantine. Also da gab es auch in der persischen Zeit eine feste jüdische Garnison da. Aber dass ein großer Teil wirklich im Land geblieben ist, ist keine Frage. Und da werden eben auch die Fragen kommen, eben, wer sind jetzt die legitimen Judäer? Wer darf den Tempel bauen? Das sind alles die Dinge, die uns im weiteren Verlauf von Esra und Nehemia dann noch befassen
Ja,
werden.
danke, danke.
Ja, Frau Heretz jetzt.
Ja, ich bin noch mal bei den Zurückkehren der Geräte und sehe es auch stark symbolisch, was dahinter steckt. Aber es führt mich zu einer tieferen Frage. Was müsste für die Juden in Israel und in der Welt real und symbolisch zurückkehren nach diesem schrecklichen Überfall der Hamas? Oder ist diese Frage noch viel, viel zu früh?
Ich denke
Sorry.
gerade.
Ja.
Ich denke, bei aller Schrecklichkeit des 7. Oktober, er hat nicht die enorme religiöse Bedeutung, wie sie die Zerstörung des Tempels hatte. Also in dem Sinne, man will natürlich die Kibbuzim wieder aufbauen und man hat ja auch schon ein bisschen angefangen, obwohl es wohl sehr langsam geht. Also der Gedanke vom Wiederaufbau ist da und schon auch irgendwo zu sagen, wir gehen hier wieder hin zurück, wir verzichten da nicht drauf, aber das Symbolische ist, glaube ich, weniger in dem Fall da. Weil es eben in dem Sinne schon ja halt profane Orte waren, die zerstört worden sind. Und das eben, wie gesagt, ein furchtbarer Einbruch war, aber keine theologische Krise in dem Sinne mit sich bringt. Schon eine Krise vielleicht des Zionismus, kann man sich durchaus fragen. Aber das sieht schon noch mal ein Stück anders aus, habe ich jetzt so im Moment den Eindruck. Aber da kann man sicher auch unterschiedliche Antworten darauf geben. Frau Schichtbauer.
Die Gerätschaften, so nenne ich sie mal, des Jerusalemer Tempels wurden also nach Babylon gebracht, da wohl dann in den Tempeln der Götter Marduk oder Ahura Mazda untergebracht. Ich wollte mal darauf hinweisen, dass es ein sehr interessantes Gedicht von Heinrich Heine gibt, wo er erzählt, dass Belsazar, das ist wohl derjenige, der als Mitregent in Babel war, ich habe hier die Zahlen 550 bis 45, diese Geräte aus dem Tempel nehmen lässt und total profaniert. Also die für ein Trinkgelage benutzt.
Ja,
So.
da stützt sich Heine auf die Erzählung in Daniel, da wird das beschrieben.
Und dann kommt, dir, Jehova, spreche ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon. Und dann endet das Gedicht mit, und Belsazar wurde in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Dann, ja, also das ist ein sehr schönes Gedicht,
Ja,
muss
das muss ich mir gleich aufschreiben, dass wir das nehmen, wenn wir uns das Kapitel aus Daniel ansehen. Wobei bei Daniel heißt es nur, dass er starb, nicht, dass er umgebracht wird von seinen Knechten. Aber ja, das ist, könnte man wirklich sagen, der Gipfel der Profanierung, nicht nur die Geräte in seinen eigenen Tempel zu stellen, sondern ihn für ein völlig profanes Trinkgelage zu verwenden. Und eben wie die Bibel und in der Folge Heine sagen, geht das für Belshazzar nicht gut aus. Es gibt Grenzen, was man mit heiligen Geräten machen darf, offensichtlich. Ja, schön. Dann sehen wir uns mal den Herrn an, der an der Spitze dieser ersten Einwanderungswelle steht, nämlich Zorobabel ben Shealtiel. Nachdem im Buch Esra 2, 64 bis 67 erzählten, zogen bei der ersten Einwanderungswelle 42.360 Männer und Frauen hinauf. Die Liste der Hinaufziehenden enthält Tausende von Priestern und Hunderte von Sängern, Torwächtern und Leviten. Dazu kommen noch Hunderte von Untergebenen, das sind im Prinzip Nachkommen der kananitischen Völker, von denen berichtet wird, dass Salomo sie als Diener für den Tempel benutzt hat, und Personen ohne Stammbaum. An der Spitze dieser eklektischen Gruppe stand ein Mann, der dem ganzen Zug Status und Eindruck verlieh. So beschreibt das Buch Esra die Liste. Und dies sind die Leute der Provinz, die aus der Gefangenschaft des Exils hinaufziehen, die Nebukadnezar, der König von Babylon, nach Babylon exiliert hatte. Und sie kehrten nach Jerusalem und Juda zurück, jeder in seine Stadt. Die Leute, die mit Serubavel kamen. Das Auftreten Serubavels als Anführer der ersten Einwanderungswelle erhöht ihren Rang und lässt neue Gedanken hinsichtlich des Wesens dieser Einwanderungswelle aufsteigen. Parallel zu all den Strömungen des Lebens, die sich in den Jahren des Exils in Babylon entwickelten, wahrte die königliche Familie aus dem Haus David ihren führenden Stand. Jechonja, oder wie in anderen biblischen Texten auch genannt wird, Jehojachin, der im Jahr 597 vorexiliert wurde, also noch 11 Jahre vor der Tempelzerstörung, lebte in Babylonien jahrzehntelang mit der Anerkennung seiner königlichen Abstammung durch das Imperium. Aus einem im babylonischen Archiv erhaltenen Dokument aus den Jahren kurz nach seiner Exilierung ergibt sich, dass die Babylonier Jechonja einen besonderen Stand als exilierter König verliehen hatten. Er litt nicht unter Hunger oder Demütigung. In diesem Dokument findet sich ein Bericht über die Verpflegung, die die Babylonier den Königen, die unter ihrer Hand festgehalten wurden, gaben. In dieser Liste finden wir Jechonja, den König von Juda, und seine 5 Söhne. Im Buch der Chronik werden die Söhne Jechonjas aufgeführt. Und die Söhne Jechonjas, Assir, sein Sohn Shealtiel und Malkiram und Fedajah und Shenazar, Jekamjah, Hoshamah und Nedaviah. Aus dieser Liste ist nicht klar, ob Shealtiel der Sohn Jechonjas oder sein Enkel, der Sohn Assirs, ist. Radak zieht die Tradition vor, nach der Assir und Shealtiel beide Söhne Jechonjas sind. Die Persönlichkeit, die bei der Bewegung der ersten Einwanderungswelle kurz nach der Erklärung des Kyros vor uns ersteht, ist der Enkel Jechonjas, Zorobabel ben Shealtiel. Der Erzähler verrät uns nicht seinen Titel. Nicht Statthalter, nicht Fürst, keine andere offizielle Position. Aber wir kennen Zorobabel von den anderen Büchern der Epoche. Und dort steht seine Anbindung an die königliche Familie aus dem Haus David nicht in Frage. Zum Beispiel beim Propheten Zacharia kommt er öfter mal vor. Jetzt, als sich die Rückkehrer aus dem Exil, die angesichts der Erklärung des Kyros erwachen, organisieren, stellt sich Zerubbabel an die Spitze der Gruppe. Und schon schleicht sich in das Herz die Frage ein, ob vielleicht die Rückkehrer nach Zion sich nicht mit der Vision des Kyros, den Tempel zu restaurieren, zufrieden gegeben haben. Ob nicht das Hinstellen eines Sprosses aus dem Haus David größere geheime Wünsche nach einer neuen Souveränität im Land Israel andeutet. War dies eine Gruppe von Getreuen des Tempels? Da spielt Benny Lau mit dem heutigen Begriff der Getreuen des Tempelbergs, die einen dritten Tempel erbauen wollen, die davon träumte, zurückzukehren und einen Tempel zu bauen, ohne irgendwelche politischen Ziele? Gab es dort einen Kern, der von der Restaurierung des Königtums des Hauses David und der Erneuerung der alten Tage der Unabhängigkeit Judas und Israels träumte? Der Erzähler im Buch Esra schweigt darüber. Meinem Verständnis nach setzt sich das vollständige Bild aus all diesen Schattierungen zusammen. Die Zehntausenden der Hinaufziehenden oder Einwandernden waren nicht aus einem einzigen kristallharten Material geformt. Und sicher gab es unter ihnen Strömungen und Unterströmungen in Glaubens- und Anschauungsfragen. Was bringt Menschen dazu, in der Mitte des Lebens aufzustehen und ihr Haus zu verlassen? Was ermöglicht es Menschen, einen Schnitt mit der bestehenden Wirklichkeit zu machen und ein verborgenes, nicht fassbares Geh für dich, so wie Gottes Abraham in Genesis 12,1 sagt, zu wählen? Die Antwort hat natürlich viele Gesichter. Einige ziehen nicht in das Land hinauf, sondern verlassen ihr früheres Haus in Babylon nach dem Motto: Wer den Ort ändert, ändert das Schicksal. Dies sind die gesellschaftlich und wirtschaftlich Schwächsten, denen sich das Leben in den Tagen ihres Wohnens auf der Erde Babylons nicht freundlich zeigte und die bei einer Bewegung nach Jerusalem hin nicht viel zu verlieren haben. Andere waren von den Träumen des Tempels, der erbaut werden würde, erfasst und sahen in ihrer Fantasie vielleicht das Flügelschlagen der Schechinah, der Gottesgegenwart, die in ihr Haus zurückkehrt, wie in der prophetischen Tradition Ezechiels, wird in Ezechiel 43 beschrieben. Andere hörten nicht auf, vom Königtum Davids und Salomos zu träumen, von der Erneuerung der Unabhängigkeit Israels auf seinem Boden und von der Verwirklichung seiner Bestimmung, ein freies Volk in seinem Land zu sein. Und damit hat er nach dem letzten Satz der israelischen Nationalhymne formuliert und aktualisiert damit natürlich auch. Ja, soweit Zorobabel und die möglichen Hoffnungen auf eine Erneuerung der Unabhängigkeit und des Königtums. Dazu Anmerkungen? Herr Stadtmüller.
Ja, ich komme nochmal auf die Ökonomie zurück. Es ist ja wahrscheinlich attraktiver auch gewesen, nah an der Küste zu leben, wo der Handel eine Rolle gespielt hat. Also Israel hat ja eine Küste, als da irgendwo in Babylon zu sitzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das viel attraktiver war, in Küstennähe zu leben, als da irgendwo weit im Landesinneren. Also dass die Aussicht, dass dort bessere ökonomische Voraussetzungen, dass sich dort besser lebt, könnte ich mir auch vorstellen als zusätzliches Motiv.
Als Motiv grundsätzlich ja, aber ich glaube, die wirtschaftlichen Realitäten der damaligen Zeit waren anders. Denn Babylon war ja wirklich wirtschaftlich gut vernetzt durch den Euphrat und Tigris, die ja in den Persischen Golf münden. Und da war die ganze Schifffahrt in den Indischen Ozean nach Ägypten überall hin. Also von daher war Babylon ein enormes Handelszentrum, aber auch eben als in seiner eigenen Größe ein wirtschaftlich starkes Land. Und auch gerade dadurch, dass der Perserkönig jetzt König von Babylon war, hat natürlich auch nochmal dem Reich, sozusagen das persische und babylonische Reich miteinander verbunden, auch nochmal Handelswege nach Zentralasien eröffnet. Mehr. Also da kann man, glaube ich, schon sagen, dass die Hauptstadt mit ihren Wasser- und Landhandelswegen attraktiver war. Und für die Rückkehrer nach Jerusalem damals spielt die Nähe zur Mittelmeerküste noch gar keine Rolle. Das ist eigentlich, ich würde sagen, fast bis heute so. Jerusalem ist keine Stadt mit dem Blick nach Westen, sondern Jerusalem, obwohl es wirklich nur 70 Kilometer heute keine, oder weniger sogar, wäre heute keine Sache, aber Jerusalem ist eigentlich mehr mit dem Gebirge, mit der Wüste verbunden, und auch historisch gesehen, das Königreich Juda hat seinen Kernpunkt im Bergland gehabt, eben Jerusalem weiter südlich nach Hebron hin, weiter nach Norden. Wir hören so gut wie nicht von Präsenz in den Küstenstädten. Da saßen ja auch am Anfang noch die Philister, die eben wirklich die Herrscher über die Küstenstädte waren. Eine Stadt wie Jaffa, eben der wichtige Hafen nach Jerusalem hin, hat vermutlich nicht in der Zeit des ersten Tempels zum Königreich Juda gehört. Wenn nachher im zweiten Buch der Chronik berichtet wird, dass die Zedernhölzer aus dem Libanon für Salomos Tempel über Jaffa verschickt wurden, dann ist das wahrscheinlich eben die Fantasie des Chronisten in der persischen Zeit, wo das ja aktuell war. Denn da war Jaffa eine Stadt, die von den Phöniziern im libanesischen heutigen Raum mit denen in Verbindung stand. Also von daher kann man Jerusalem trotz der rein rechnerischen relativen Nähe zum Mittelmeer nicht als eine Stadt sehen, die mit dem Mittelmeer verbunden ist und auch nicht mit dem Haupthandelsweg von Ägypten nach Mesopotamien, der Via Maris, denn die ging über von Jaffa weiter nach Norden durch und hat Jerusalem nicht berührt. Also, in dem Sinne, und das beschreibt uns dann ja auch, wir schreiben uns ja auch einige Kapitel in Esra und Nehemia, sah es in Jerusalem eben gar nicht so gut aus. Also da haben wohl einfache Bauern gelebt, verhungert sind die Leute wahrscheinlich nicht, aber es war so ziemlich am Ende der Welt wohl schon. Und dann vielleicht wirklich eher die religiöse Begeisterung über den Tempel oder der Wunsch, eben in die Heimat zurückzukehren. Aber wirtschaftlich war ziemlich klar, dass es einem in Babylon besser ging. Ich glaube, das kann man schon ziemlich eindeutig sagen.
Ja.
Ja, Frau Fichtbauer.
Also das wollte ich noch mal unterstreichen, dass ja dieses Zwei-Stromland eine der wichtigsten, frühesten Hochkulturen war und es ja immer noch in dieser Zeit durchaus ist, während Israel ja immer ein Durchgangsland war, immer umstritten. Da musste man sich immer darauf gefasst machen, dass die Ägypter da vom Süden kamen, dass die Aramäer vom Norden kamen, die Edomiter, Moabiter und wie sie alle hießen. Also immer irgendwie, dass man immer in Gefahr war. Also wirklich ein Durchgangsland, ein Land, durch das man durchzieht und das von daher immer gefährdet ist. Und auch nicht so fruchtbar wie dieses Zwei-Stromland, das also von den Flüssen lebte, lange zumindest. Ja.
Also man sieht es ja auch darin, die babylonische Diaspora bleibt ja Jahrhunderte erhalten. Ich meine, nicht umsonst ist der babylonische Talmud und nicht der palästinensische Talmud der entscheidende geworden, den wir heute meist benutzen. Der Jerusalemer oder palästinensische Talmud wird nur mal so nebenbei studiert. Der entscheidende ist der babylonische. Und es waren eben auch die religiösen Führer, die in Babylon gesessen haben, die eigentlich alles bestimmt haben. Das ändert sich erst ein bisschen so um das 10., 11. Jahrhundert, als eben auch mehr jüdische Zentren in Europa, also zunächst in Italien, Frankreich, dann langsam im Deutschen Reich entstehen. Da gibt es dann eben neue Zentren, auch im ein bisschen Konkurrenz zu Babylon, aber es ist immer klar, dass die babylonische Diaspora stärker ist als die Leute, die hier im Land leben. Oder auch noch zur Zeit des Maimonides, der ja aus Cordoba stammte, mal auf seinem Exilsweg mal kurz hier im Land war, schließlich landete er in Kairo, weil eben Kairo als die damalige Hauptstadt des Sultans auch mehr zu bieten hatte als das Land Israel. Trotz aller halachischen Vorschriften, dass wenn man einmal im Land Israel war, es eigentlich nicht mehr verlassen sollte. Und man kann auch alle möglichen Gründe finden, dass es doch geht. Und eigentlich ist es bis heute ja nicht anders. Auch das amerikanische Judentum ist wirtschaftlich eigentlich stärker als das israelische Judentum. Auch hat sich nichts, es ist zwar nicht mehr Babylon, ne, aber es ist die Diaspora, die stärker ist als der Kern hier. Es ist wirklich mehr die Symbolik und der Idealismus, der eben nach Jerusalem ruft, könnte man sagen. Ja, dann noch einiges zu dieser ja ein bisschen eintönig, nichtssagenden Liste, die in Esra 2 kommt mit allen Familien, die zurückkehren. Da versucht Benjamin Lau auch ein bisschen einen Sinn reinzugeben. Die erste Einwanderungswelle hat begonnen. Sheshbazzar hat das, was von den Geräten des Tempels übrig geblieben war, der jüdischen Vertretung, die die Gruppe der hinaufziehenden Einwanderer anführte, übergeben. Serubabel ben Shealtiel und Josua, dem Priester. Von dem hatten wir vorher noch nicht gehört. Der kommt auch bei Sacharja nochmal vor. Dieser Aufbau einer zweiköpfigen Führung begleitete das Volk vom Beginn seines ersten Betretens des Landes an in den Tagen des Josua ben Nun und des Pinchas ben Elazar, des Priesters. Wenn man die Liste der Rückkehrer nach Zion in der Bibel überprüft, erhält man eine Antwort, die es ermöglicht, das Aussehen dieser ersten Gruppe von hinaufziehenden Einwanderern in etwa nachzuzeichnen. An der Spitze der Liste der hinaufziehenden Einwanderer erscheinen die Vertreter der Leute des Volkes Israel. In der Liste in Esra 2 erscheinen 11 Namen und in der parallelen Liste in Nehemia 12. Was sofort den Gedanken an eine repräsentative Zahl für die Stämme Israels aufkommen lässt. Dies ist der Weg des Erzählers, in das Herz des Lesers das Gefühl zu senken, dass die Rückkehr nach Zion in den Tagen des Kyros in ihrem Wesen dem Einzug der Stämme Israels in das Land in den Tagen Josuas bin Nun ähnlich ist. Die erste Familie in der Liste ist die Familie Parosch und ihre Stellung an der Spitze der Liste definiert ihre Bedeutung. Aus der Literatur der Zeit des Zweiten Tempels ist klar, dass die Familie Parosch eine bekannte und wichtige Familie aus dem Stamm Juda war. Wir werden die Familie Parosch dauernd antreffen, sowohl in der Liste der Erbauer der Mauer Nehemias in Nehemia 3, als auch in der Liste der Familien, die fremde Frauen heirateten, Esra 10, wie auch unter den Unterzeichnern der Abmachung unter Nehemia, Nehemia 10. Dies ist eine vornehme und führende Familie in der jüdischen Gesellschaft zu Beginn der Zeit des Zweiten Tempels. Danach erscheint in der Liste die Familie Schefatja. Und auch ihre Spuren führen zum Stamm Juda und zur Familie des Peretz, die David nahesteht. Die Familiennamen, die die Liste eröffnen, stammen aus der Geschichte Judas vor der Zerstörung und belegen die Wahrung der Identität der Nachkommen dieser Familien, auch nach Jahrzehnten des Exils. Die fünfte Familie sind die Kinder Elams, die anscheinend von Juda in einer Ortschaft von Exilierten im Land Elam exiliert wurden. Und danach die Kinder Satus. Dies ist ein iranischer Name, der die Assimilierung der Familienmitglieder im Land ihres Exils widerspiegelt. Auch die folgende Familie, die Kinder Sakkais, bewahrt einen aramäischen Namen, der Gerechtigkeit bedeutet. Nach ihnen die Familien Bani und Bewai, ebenfalls babylonische Namen. Ab jetzt werden viele Namen kommen, die fast alle belegen, dass die Familienoberhäupter lokale Namen von den Orten ihres Exils angenommen haben. Bei einem Gesamtblick auf die ganze Liste kann man sehen, dass die Familien, die nach Juda hinaufziehen, nach den Familienoberhäuptern benannt sind. Und die Familien, die nach Benjamin hinaufziehen, nach ihrem ersten Wohnort. Die Lösung, die für diese Diskrepanz vorgeschlagen wird, ist, dass im Gegensatz zu den nach Benjamin hinaufziehenden, die in ihre Dörfer zurückkehrten, die Leute aus Juda obdachlos waren, denn ihre Städte waren bis auf den Grund zerstört worden. Der Erbbesitz Benjamins war der neue Regierungsbezirk nach der Zerstörung Jerusalems, seit den Tagen von Gedalia ben Achikam, der in Mizpe, das eben zu Benjamin gehört, residierte. Das Gebiet südlich Jerusalems in Richtung Hebron wurde von den Edomitern in Besitz genommen, die von ihren Bergen hinunterkamen und sich über den ganzen Streifen der südlichen Hebronberge bis Bethlehem ausbreiteten, bis in die Tage des Makkabäers Johannes Hyrkanus, der das zurückerobert hat. So waren die hinaufziehenden Judäer in einigen verwurzelten Familien zusammengefasst, aber aus ihren Häusern gerissen. Ja, soweit zu den Familien. Dazu Anmerkungen? Frau Fricke.
Sind das auch heute noch jüdisch bekannte Namen?
Zum großen Teil nicht. Den Familiennamen Zakkai, den gibt es heute tatsächlich noch. Der aramäische Name. Ansonsten, nein, in dem Fall nicht.
Okay. Ja, danke.
Ja, also hier sieht man schon, wie Namen eben auch viel mit Identität zu tun hat und die Frage, ob man sich eben an seine Umgebung anpasst oder Namen behält. Es ist ja auch heute bei vielen Juden, die außerhalb Israels leben, und also auch bei deutschen Juden vor der Shoah vielfach, hatten die einen jüdischen Namen, den sie halt im liturgischen Rahmen bei der Bar Mitzwa, beim Aufrufen zur Torah benutzt haben, und einen der Landessprache, den Landesbrauch entsprechenden Namen, den sie da benutzt haben. Merkt man sogar bei Theodor Herzl. Ihn ist er wahrscheinlich als Theodor Herzl bekannt, während er eben sein jüdischer Name Binyamin Ze'ev war, auch so in Israel normalerweise benannt wird. Also auch da sieht man diese Tendenz. Ja, und dann, wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ja auch Leute im Land geblieben waren und vermutlich sogar die meisten. Und da weist uns jetzt Binyamin Lau eigentlich auf etwas Überraschendes hin, wo wir dann auch beim nächsten Mal im folgenden Kapitel sehen werden, wie das weitergeht. Der Einzug in Jerusalem wird an keiner Stelle beschrieben. Wer erwartete sie dort? Was sahen ihre Augen, als sie einzogen? Die Verse beschreiben zuallererst die Spenden der Familienoberhäupter für den Bau des Tempels. Dies war der Zweck der Reise, und dies war der erste Schritt, den sie unternahmen, sofort als sie nach Jerusalem kamen. Wie es in ihrer Macht stand, so gaben sie. Es gibt ein Gefühl von Spendenbereitschaft, von Anstrengung und von Erregung auf die große Bestimmung der Erbauung des Tempels hin. Sie sind bereits zum Haus des Ewigen, das in Jerusalem ist, gekommen. Und auch wenn ihre Augen nur Trümmer und verbrannte Asche sahen, war dies eine Stunde der Freude großzügigen Gebens. Und die Priester und die Leviten und die Leute vom Volk und die Sänger und die Torwächter und die Untergebenen ließen sich in ihren Städten nieder und ganz Israel in seinen Städten. Auf wen trafen die neuen Ansiedler? Wie sah die Rückkehr von Zehntausenden von Menschen aus, die in ihre Städte in Juda und Benjamin kamen? Die Geschichte, so wie sie uns vorliegt, brennt bei ihren Lesern die Geschichte von dem leeren Land ein, wonach die Juden in ihre Häuser zurückkehrten, ohne dass sie eine andere Familie oder Gemeinde im Gebiet ihrer Städte antrafen. Heute ist klar, vor allem dank der archäologischen Forschung, dass Juda und Benjamin im Laufe all der Jahre zwischen Zerstörung und Rückkehr nicht ohne Einwohner waren. Andererseits ist klar, dass der größte Teil des Landes verödet war und die wenigen, die hier waren, sich nicht aus eigenen Kräften wieder aufrichten konnten. Ja, beim nächsten Mal wird es dann eben ein bisschen weiter damit gehen, wie diese Begegnung mit denen, die doch da sind, aussah. Aber zunächst mal hierzu noch Anmerkungen. Ich denke, hier wird schon eine Tendenz deutlich, dass die wirklich Wichtigen eben die Zurückkehrer aus dem Exil sind und dass die mit einem Anspruch kommen. Und wenn man das Land sozusagen als leer darstellt, macht es den Anspruch leichter zu sagen, dass es eigentlich keine Kraft vor Ort war, die ihnen etwas hätte entgegensetzen können. Und das ist dann, wie auch sehen wir eben eine Theologie, die dahin geht, wer nicht durch die Erfahrung des Exils gegangen ist, der gehört eigentlich schon nicht mehr wirklich dazu. Das ist der Gedanke, der dann kommt und hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass die Leute, die zurückkehren, was ja immerhin schon Jahrzehnte, sagen wir mal zwei Generationen zurückliegt, dass die irgendwie auch rechtfertigen müssen, dass sie einen Anspruch auf dieses Land haben und jetzt einen Anspruch von dem einfach immer hier gelebt zu haben, einen Anspruch von der Exilserfahrung und der Erfüllung der Verheißungen von der Rückkehr entgegensetzen. Cor.
Ja, und das wird dann deutlich, wenn du nächstes Mal die Geschichte erzählst von die Begegnung
Ja, das kommt im
mit Jana.
Weiteren noch. Also diese Begegnung mit denen, die im Land sind, die ist enorm spannungsgeladen, wie wir
Ja.
sehen werden. Und ja, ist nicht so einfach.
Es ist nicht nur an diese Geschichte, dachte ich.
Ja, klingt bekannt,
Ja.
sozusagen.
Ja, gut, bin ich gespannt.
Ja,
Danke.
Anita.
Aber ich finde es trotzdem nochmal interessant, dass es ja im Grunde genommen, also wenn die Geräte so im und die Spenden und so weiter im Vordergrund stehen, dass es schon darum geht, dass es in erster Linie diesen religiösen Auftrag gibt und dass es eben nicht wirtschaftlich-politisch, sondern dass es der religiöse Auftrag ist. Und gleichzeitig wird ja im Grunde genommen, wenn das in den Familiennamen nochmal deutlich wird, die Assimilation als solche nicht bestraft. Also in Anführungszeichen so ein Reinheitsgebot, also sich nicht zu mischen oder so, das ist ja offensichtlich nicht. Also das ist ja kein Hindernis. Man hätte ja auch sagen können, die müssen dann im Exil, also die bleiben bestraft im Exil. Das ist es ja im Grunde genommen so nicht. Und ich finde auch nochmal wichtig, mit raus hinauszunehmen für uns, für unsere christliche Interpretation, der eben nochmal schnell geguckt. Ich glaube, es liegt einfach an der Psalmrezeption von dem Psalm 137, wo es um dieses Weinen in babylonischer Gefangenschaft geht und so weiter. Das ist dann ja auch zum Volkssong in Anführungszeichen geworden und hat einfach auch so eine bestimmte Tradition auch begründet und ist auch im Sklavenkontext in Amerika stark rezipiert worden und so weiter. Das ist, glaube ich, nochmal ganz stark verändert worden und es hat auch noch was mit der Bewertung von Exil sozusagen zu tun, dass das eben auch sozusagen die Sündenstrafe ist und hat vielleicht auch was mit christlicher Soziologie zu tun, habe ich gedacht. Also dass wir das nur so lesen, muss ja einen Grund haben in der christlichen Rezeption. Das fand ich jetzt wirklich nochmal spannend, so mitzunehmen für uns auch, dass wir das nochmal anders angucken können im christlichen Kontext.
Mir war jetzt der Psalm gar nicht eingefallen, aber er wird schon auch, er wird auch zum jüdischen Tischgebet sogar. Also es ist nicht so, dass er gar nicht vorhanden ist. Aber er ist eben wirklich, wenn man ihn vergleicht mit den anderen Texten, die auf das babylonische Exil eingehen, würde ich fast sagen, ist, glaube ich, der einzige in der Bibel, der wirklich so auf Gefangenschaft und Versklavung geht. Und da ist, glaube ich, dann eben schon, also okay, die jüdische Tradition kennt ihn auch, aber der Gesamtblick auf das Exil ist doch ein anderer und die christliche Tradition hat sich offensichtlich besonders daran festgemacht. Und was die Vermischung angeht, also mit den Namen hat man offensichtlich wirklich kein Problem. Selbst Serubbabel hat ja nun einen eindeutig, der Davide hat ja nun einen eindeutig babylonischen Namen. Wir werden aber später bei den Mischehen sehen, dass das schon auch von dem reinen Samen gesprochen wird, der sich nicht vermischen soll. Also ist eine Sache, einen fremden Namen anzunehmen und eine fremde Frau zu nehmen, das ist um einiges schwieriger. Das werden wir dann sehen. Ja, Frau Fichtbauer.
Eine Nachfrage. Haben Sie angespielt auf dieses, also dass wir an den Flüssen Babylons saßen und weinten? Meinen Sie das? Ja, aber
Ja,
dann,
genau.
ja, okay, ja, aber
dann ist das ja nicht nur christlich, sondern das ist
Ja,
ja auch
genau.
jüdisch.
Sozusagen die christliche Tradition hat etwas in der hebräischen Bibel, worauf sie aufbauen kann. Das
Ja,
war
ja,
wie
ja.
jetzt im Moment entfallen,
Ja.
weil es eben offensichtlich in der jüdischen Tradition weniger gewichtet wird. Aber es ist nicht etwas, was in der jüdischen Tradition verloren gegangen ist. Das stimmt, ja.
Esra kommt halt nicht in der Leseordnung vor, aber der Psalm kommt in der Leseordnung vor. Das ist ja auch interessant dann.
Ja.
Also in der christlichen.
Cole?
Ja, ich habe nur noch gedacht, es sind doch auch Menschen in Babylon geblieben, oder?
Ja, da hatten
Weil
wir schon drüber
bis in der
gesprochen, dass sie mehr.
21. Jahr, bis in den 20. Jahrhunderten haben sie eine große Gemeinde gegeben in
Ja, also im
Babylon.
Grunde genommen, die Gemeinde von Babylon ist im Jahr 1948 untergegangen,
Ja.
weil aufgrund eben, es gab damals auch in der Modernisierung des damals entstehenden Irak, gab es einige Juden,
Ja.
die auch politisch dort in der kommunistischen
Ja.
Partei tätig waren, aber im Zuge eben der Bemühungen des Zionismus um die Errichtung des Staates Israel
Ja.
gab es dann eben auch im Irak Verdächtigungen der Juden, dass sie Zionisten sind. Es gab Ausschreitungen und schließlich haben
Ja.
dann eben 1948 mit der Gründung des Staates Israel die meisten irakischen Juden den Irak verlassen. Also es ist ironischer, tragischerweise die Gründung des Staates Israel, die dieser jahrtausendealten Diaspora ein Ende gemacht hat.
Jahrtausendalte.
Ja, also seit dem
Ah ja.
babylonischen Exil, das ist über 2000 Jahre.
Nein, das wollte ich nur wissen.
Ja, nein, das
Danke.
ist wirklich, sie hat eben ab dem etwa 10., 11. Jahrhundert hat die babylonische Gemeinde nicht mehr die Führungsposition für das gesamte Judentum, aber sie bleibt eine wichtige Gemeinde, das schon.
Ja. Eine kleine Anmerkung von mir. Unser älterer Sohn war in Israel und ja, und er hatte natürlich immer Sorge, auf die Shoah angesprochen zu werden. Also hat er gesessen mit eingezogenen Schultern, sagte er. Und bei wem hat er dann in Israel gewohnt? Bei einer irakisch-jüdischen Familie. Also
Ja.
was wir erzählt haben, ja. Und die haben das Thema dann gar nicht angesprochen. Also es waren irakische Juden, die offensichtlich 1948 dann auch nach Westen gegangen sind. Ja.
Vermutlich, ja.
Ja.
Na, also die eben auch die Juden aus den arabischen Ländern, für die ist die Shoah wirklich nicht so was Wichtiges, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind auch innerjüdische Spannungen. Aber ihr Sohn hätte sich gar nicht so viel Sorgen machen müssen. Die jungen Israelis haben aber im Normalfall überhaupt keine Probleme mit Deutschen. Und da kann man auch ohne jegliche Probleme Deutsch auf der Straße sprechen. Also
Das liegt jetzt
ist
auch schon,
durchaus nicht mehr so spannend,
das liegt schon
spannungsgeladen.
35 Jahre zurück, liegt das, ne? Aber weil wir gerade von irakischen Juden sprachen, fiel mir
Ja,
jetzt
das.
wieder ein, ne? Dass er das sagte. Und das haben wir auch nicht gewusst, ne? Da waren wir überrascht, als er sagte, die kamen aus dem Irak, ne? Ja.
Ja. Ja. Ah nein, die waren durchaus auch hier oder sind immer noch eine durchaus starke Gruppe. Und ja, es gibt auch noch einige Synagogen, die nach dem babylonischen Ritus beten. Die gibt es schon auch. Die Identität wird schon auch noch irgendwo wachgehalten. Ja. Nur was sie verloren haben, ist die Arabischkenntnisse. Das ist an die, haben die einen, die arabisch sprechenden einwandernden Eltern haben das nicht mehr an ihre Kinder weitergegeben. Denn das war nicht im Staatsinteresse. Man wollte ja Hebräisch zur Staatssprache machen und galt auch ein bisschen als minderwertig. Und von daher ist leider die Kenntnis des Arabischen verloren gegangen dann trotzdem. Ja, dann ist uns Ezra ja trotz diesem vielleicht ein bisschen trockenen Text eigentlich sehr interessant geworden. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal damit dann weitergeht. Dann wünsche ich bis dahin eine gute Woche und hoffe, dass sich im heutigen Persien die Dinge etwas besser entwickeln.